Und da sind wir wieder. Hallo Internet.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder gute Nacht oder wann auch immer.
Ja, heute neue Ausgabe vom Flimmekasten, jetzt Nummer 9. Wir gehen auf die 10 zu.
Wir nähern uns mit Riesenschritten der 10, es wird großartig.
Auf alle Fälle, aber dann hoffentlich in dem ausklingenden Sommerloch wenigstens. Da sind wir nämlich momentan noch ein bisschen drin, also wer sich irgendwie über aktuelle Filme unterhalten möchte, der kann das gerade über Pacific Rim tun oder Kindsköpfe 2 oder
um Gottes Willen.
Taffe Mädels, den habe ich übrigens letztens gesehen, den fand ich ganz witzig, muss ich sagen.
Okay.
Aber so richtig was ist da gerade nicht in den Startlöchern.
Ich habe mich mit einem Menschen unterhalten, der hier auch Leiter eines lokalen Kinos ist, der auch immer regelmäßig Opfer von solchen Sommerfilmchen wird. Also er selbst hat da, glaube ich, ein Stück weit nicht so den Wahnsinnseinfluss darauf, welche Filme bei ihm kommen. Aber auch die Filme, die, wo er sagt, die sind wichtig, und wenn dann mal so ein schöner Film auch im Sommer kommt, die kriegt er dann nicht. Also wie gesagt, da kommt eben Taffe Mädels und zwar 3-mal am Tag und Kindsköpfe sogar 5-mal am Tag oder was.
Oh
und jedes
Gott.
Mal sitzen 2 bis 3 Leute drin, höchstens, wenn überhaupt. Und sowas wie Only God Forgives kommt hier bei uns zum Beispiel nicht. Das ist einer der wenigen Filme, die im Sommer starten, auf die man sich wirklich freuen kann. Aber hier in Weimar ist wieder mal keine Chance, diesen Film zum Start zu sehen. Das war bei Drive übrigens genauso. Wir haben sehr, sehr lange warten müssen, bis der hier bei uns endlich kam.
Obwohl ja Only God Forgives auch nicht so der klassische Sommerfilm ist. Also ich glaube, so das geneigte Kinopublikum, was sich irgendwie so vorbehaltslosen Actionkracher angucken möchte, selbst wenn nur die Überschriften der Rezension liest, kann er noch darauf schließen. Ich glaube, der Spiegel schrieb voll auf die Fresse. ist damit, glaube ich, auch ein bisschen überfordert. Vielleicht ja dann im Herbst.
Ich weiß es auch nicht, aber kann man dieses typische Bild von Sommerfilmchen vielleicht einfach mal ein bisschen aufmischen? Also
nein, kann man nicht.
Letztendlich laufen da natürlich die ganzen, das ist eigentlich teilweise dankbar, weil da laufen die ganzen Filme, die wir uns sowieso niemals angucken würden, und dann kommen die wenigstens im Sommer, wo auch alle anderen nicht ins Kino gehen. Das könnte ja den Effekt haben, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt zu sagen, eigentlich will wahrscheinlich keiner diese Filme sehen, aber trotzdem kommen die ja immer wieder. Wie kriegt zum Beispiel Adam Sandler jedes Jahr mindestens einen seiner blöden Filme finanziert? Wie macht er das?
Ich glaube, indem er selber ganz viel Geld erstmal zuschustert und dem die Filme dann auch wieder ganz viel Geld einspielen. Aber das war ja früher so. Früher gab es ja den Sommer-Blockbuster. Also wir sind ja noch gar nicht mal so viele Jahre davon weg. Ich erinnere dich, Jurassic Park und Independence Day kamen bei uns, glaube ich, in den großen Sommerferien, habe ich die gesehen.
Ich habe, glaube ich, Armageddon kam auch im Sommer.
Das ja, ist stimmt. Auch, so ein Ding auch gewesen. Klassischer Sommerblockbuster. Ja, das ist erst in den letzten Jahren so gekommen, dass eigentlich das sich so auf das Weihnachtsgeschäft verschärft hat. Also so, ne, November, Dezember kannst du dich ja nicht retten vor Filmen, die du eigentlich gucken müsstest.
Ja, na, vor ein paar Jahren gab es dann irgendwann Harry Potter auch im Sommer.
Stimmt.
Das sollte eigentlich auch im Winter kommen. Ich glaube, die haben damit auch angefangen. Die ersten beiden Teile kamen auch so um Weihnachten rum.
Ja, Harry Potter war ja der klassische Weihnachtsfilm. Also allein von der Musik her, vom Ambiente, ne? Also das war ein Winterfilm.
Irgendwie schon. Und dann haben sie aber festgestellt, es beißt sich zu sehr mit Herr der Ringe. Und beides lief über die Warner. Und ich glaube, die wollten sich nicht mit ihren eigenen Projekten da irgendwie Kohle wegschmacken lassen. Und haben dann Harry Potter auf den Sommer gelegt. Obwohl sie behauptet hätten, es hätte Probleme beim Dreharbeiten oder sowas
gegeben. Ja, ja, ja.
Komischen Schnulli.
Ja, klar. Was ich übrigens auch im Sommer gesehen habe, war The Day After Tomorrow. Und den fand ich großartig. Weil ich kann mich daran erinnern, es war ein brütend heißer Tag. Wirklich, also so richtig schön, der 38 Grad draußen. Und ich habe in diesem Kino gefroren wie ein Schneider, weil ich es einfach so krass fand.
Da bin ich gerade in Leipzig gewesen. Ich habe den Film im Regina-Palast gesehen. Das ist übrigens, wer mal in Leipzig ist, in Reutnitz, ist nicht unbedingt, obwohl es sich mausert, ist nicht unbedingt das beliebteste Viertel in Leipzig, aber da gibt es ein Kino. Das ist so ein halber Multiplex. Also die haben da irgendwann mal Geld reingesteckt, um das so ein bisschen zu renovieren. Und das irgendwann war es Geld alle, wie auch immer. Ich kann mir nur so erklären, dass es zwischen diesen aufgestylten, super clean, top sanierten Kinosälen so einen mittendrin so einen uralten Kinosaal gibt, bei dem der Putz von der Decke kommt,
okay,
wo alte
cool.
Kronleuchter an der Decke hängen, wo du in knarzenden ollen Sitzen hockst, da riecht's noch nach Popcorn von vor 20 Jahren. Es ist ein absolut uriges Kinoerlebnis. Ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht machen, aber es macht echt Spaß. Also geht mal in den Regina-Palast, da kommen manchmal auch gute Filme.
Cool. Und
vor allem haben sie kein 3D. So.
Ja, das ist jetzt die brachiale Wende. Die wollte ich aber auch gerade machen, denn eigentlich haben wir uns überlegt, wir wollen uns mal so ein bisschen über die 3D-Filme unterhalten, weil wir eben da selber uns gerade ein bisschen zerfetzt haben im Chat drüber.
Ja.
Und tatsächlich ist es auch so, dass da im Sommer vermehrt was auf den Markt geschmissen wird. Oder es kommt uns so vor, weil, naja, seit guten anderthalb Jahren, ja, viel, viel länger ist es nicht, dass der 3D-Film wirklich gesellschaftsfähig ist. Also da hast du alle Actionkracher und großen Filme, die produziert werden, kommen halt in 3D. Ne?
Ja, aber die richtig guten, die wirklich guten, anspruchsvollen Filme, ich vermeide gerne das Wort Arthouse, aber vielleicht kann sich darunter jemand was vorstellen. Diese Filme, die verzichten komplett auf 3D. Woran kann das liegen? Das kann
einmal daran liegen, dass sie nicht die Kohle dafür haben.
Ja, oder die brauchen das einfach nicht.
Naja,
die brauchen einfach kein 3D.
Ich glaube, viele Filme brauchen kein 3D. Also ich meine, wir haben jetzt gut 100 Jahre Filmgeschichte hinter uns, ohne 3D. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damals, wo es einfach nicht möglich war, irgendjemand gedacht hat, dieser Film ist gut, aber er wäre noch besser mit 3D.
Ich glaube, also in den 50ern gab es ja tatsächlich schon mal 3D auch.
Das waren die Monsterfilme, waren diese, ja, sehr gut.
Ja, genau, diese klassischen Brillen mit Blau und Rot, diese Dipol-Filter, keine Ahnung, genau, wie man die offiziell halt nennt. Und ja, genau, das waren aber auch hauptsächlich so Action- oder eben Trash-Filme oder das, was wir jetzt als Trash bezeichnen. Und ich erinnere mich, habe ich mal ein Video gesehen, eine Dokumentation zu einem Film, der hieß, ich glaube auf Deutsch hieß der Angriff aus dem All. Und im Original war es It Came from Outer Space.
Das ist aber auch ein
und
Klassiker.
Den haben sie, ja. Und den haben sie sogar in den Kinos, die Vorführungen, da haben sie sogar Wasser mit reingespritzt in die Säle oder Styroporsteine reingeworfen bei so einer Gerölllawine. War so super spektakulär. Damit die besonders realistisch aussieht, hat man dann eben so Steine in den Kinosaal reingeworfen.
Cool.
Ja, das fehlt so ein bisschen heute.
Ich muss sagen, ich wäre gerne bei so einer Vorführung anwesend gewesen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr spaßig.
Also ich muss nur mal erklären jetzt für die Hörer, die das vielleicht noch nicht wissen. Ich selbst bin gar nicht in der Lage, 3D zu gucken. Es gibt ungefähr, glaube ich, 10% aller Kinobesucher haben aufgrund von Augensehfehlern und sonstiger Dinge, Beeinträchtigung, nicht die Möglichkeit, 3D zu gucken. Und ich bin einer von denen. Und kann also mir immer nicht so richtig vorstellen, wie das überhaupt aussieht, aber habe mir von vielen Menschen erzählen lassen, in den meisten Filmen bisher läuft es darauf hinaus, dass irgendwas auf die Kamera zu und oder in dementsprechend auf den Zuschauer zufliegt oder sowas. Irgendwelche Teile, also gerade bei Explosionen kann ich mir das vorstellen, wie das aussieht, dass da irgendwelche Teile da auf den Zuschauer zu fliegen scheinen. Und das, ja, darüber hinaus reizen die wenigsten Filme dieses Potenzial oder diesen Effekt aus.
Ja, also,
jedenfalls gehört.
Was willst du auch anderes mit 3D machen? Also mir ist es tatsächlich auch oft so, immer nur aufgefallen, dass ich gerade in einem 3D-Film sitze, weil eben genau irgendwas auf mich zukam, weil so eine Hand irgendwie aus dem Bildschirm rausstreckte. Ansonsten fällt es dir ja großflächig den Film überhaupt nicht auf. Also wenn du einen Film siehst, der jetzt nicht gerade actionlastig ist oder der jetzt nicht irgendwie die super animierten Spezialeffekte wie zum Beispiel Avatar hat, dann musst du ja immer mal kurz die Brille runternehmen und wieder aufsetzen, um überhaupt nochmal diesen Effekt zu sehen. Ich meine, klar, es ist plastischer, es ist räumlicher, aber zum Beispiel für mich war der Klassiker Alice im Wunderland, den ich in 3D gesehen habe, die Tim Burton-Verfilmung, die ist an sich schon nicht sonderlich gut fand und wo 3D völlig überflüssig war, meiner Meinung nach. Weil er war an sich optisch schon schön, ne? Da sagst du nichts, aber gerade irgendwie ein Stoff wie Alice im Wunderland, finde ich, hat diesen 3D-Effekt gar nicht gebraucht. Also so Nummern wie Final Destination, den letzten, fand ich unheimlich amüsant, ja, ne? Also da kam der ständig was ins Gesicht gesprungen irgendwie und du dachtest, oh ja, gruselig. Oder zum Beispiel auch Prometheus fand ich lustig. Aha. In 3D, weil du da nochmal einen ganz anderen Eindruck von dem Weltall hattest. Also das war das, was mir aufgefallen ist.
Obwohl das Weltall ja gerade bei Prometheus nur so gefühlte 2 Sekunden zu sehen ist. Also das ist ja die Anfangssequenz und dann spielt sich der Rest ja auf dem Planeten ab. Aber was das angeht, kommt jetzt im September der neue Film von, ich habe mir den Namen gemerkt, Alfonso Cuarón.
Yay!
Er heißt Gravity mit George Clooney und Sandra Bullock.
Da freue ich mich sehr drauf.
an dem Film ist jetzt erstmal, dass der wohl plötzlich und überraschend wurde dieser Film erkoren, die Filmfestspiele in Venedig zu eröffnen. Das ist auch so ein Überraschungsding gewesen, dass so eine Art Film dieses hochrenommierte Festival eröffnen darf. Ja, und der ist auch in 3D gedreht worden, also nicht einer dieser Filme, die konvertiert wurden nachträglich, das ist nämlich auch noch so ein Ding, sondern er hat, also Alfonso Cuarón, ich sag den Namen jetzt so oft, das ist großartig, ich hab's mir gemerkt, Alfonso Cuarón hat mit James Cameron zusammengearbeitet, der ja der Pate, der Experte 3D-technisch schlechthin ist und so weiter. Und ja, da kann ich es mir tatsächlich auch vorstellen, dass das vielleicht nett aussieht. Wie gesagt, ich kann es ja nicht sehen, aber da sagt man sich, okay, bei so einer Art Film macht es vielleicht Sinn, das 3D-Ding einfach mal ein bisschen auszuprobieren und auszureizen. Ich glaube, das Problem ist, dass die Technik noch nicht so weit entwickelt ist, dass man wirklich schon richtig damit experimentieren kann. Also auch neue Sachen auszuprobieren, also was Perspektiven angeht oder sowas. Es gibt hier in Weimar, gab es einen Kunststudent, der hat so ein bisschen was versucht, einen Tanzfilm zu machen. Also es ist in der Szene ist eine Tanzsequenz zu sehen. Und diese Szene sollte sich erst richtig komplett erschließen, wenn man eben das Ding in 3D guckt. Okay. Also das Herumspielen mit Perspektiven. Das hat übrigens nicht funktioniert bei dem, aber das hatte andere Gründe. Und eben genau, weil eben, glaube ich, dieser 3D-Technik, wie sie jetzt gerade funktioniert und da ist, für sowas gar nicht geeignet ist, was aber doch eigentlich die Innovation aus dem ganzen Ding total nimmt, oder?
Ja, ich denke halt auch. Ich meine, es ist jetzt ein neues Spielzeug und es wird irgendwann einfach der Standard sein. Davon gehe ich auch ganz fest aus. Aber so wirklich diese Experimentierfreude und genau das, was du sagst, einfach dieses Ding mal zu gucken, was kann ich denn jetzt noch mehr mit 3D machen, als ich sowieso schon mit der neuen Technik im Film machen konnte. Das fehlt mir jetzt auch so ein bisschen. Also letztendlich, dass ich schmeiß was aus dem Bildschirm oder eben aus der Leinwand raus, das ist tatsächlich aus den 50ern übernommen, ne? Von den schönen rot-grünen Monsterfilmen. Und da braucht es jetzt, glaube ich, die ersten Leute, die da so ein bisschen den innovativen Anschwung geben, irgendwie die mal was richtig Cooles mit 3D machen. Und sich dann alle berufen fühlen, irgendwie nachzuziehen. Also ich meine, Avatar war der erste wirklich abendfüllende Film in 3D, der groß wahrgenommen wurde. Und danach haben sich alle berufen gefühlt, irgendwie 3D zu machen. Und genauso wird es dann irgendwann kommen mit, wir machen mal was wirklich Innovatives. Also ich meine, erinnere dich in die Zeit vor HD, ne? Uns hat auch nichts gefehlt. Dann kam HD, die meisten konnten es nicht sehen, weil wir halt weder die Fernseher noch die Monitore dafür hatten. Mittlerweile ist das meiste in HD. Du siehst nochmal eine alte Buffy-Folge. So ging es mir letztens beim Seppen und denkst dir, oh Gott, ne, wie konntest du dir früher nur sowas angucken? Das ist ja eine Beleidigung für die Augen. Aber das war halt so. Und ich glaube, mit HD wird es genauso sein. Also wir werden halt irgendwann überhaupt nicht mehr danach fragen, ob ein Film jetzt in 3D-Technik gedreht ist oder nicht. Da wird man die gute alte Zeit nochmal heraufbeschwören. Damals, also Filme noch in 2D gemacht haben, aber da wird vielleicht schon wieder was ganz anderes innovativ sein. Aber momentan ist es ja so, ne? Also viele sagen ja wirklich, 3D macht das Kino kaputt, was ich jetzt irgendwie nicht so sehen kann.
Naja, das kommt vielleicht daher, dass eben, also wirklich auch nochmal drauf zu gucken, wie das gemacht wird. Also die Filme werden ja ganz konventionell gedreht, also in den meisten Fällen. Also so wie man das jetzt die letzten 20, 30 Jahre gemacht hat, sprich wir drehen was mit ganz normalen Kameras und fügen nachträglich CGI-Effekte ein, dass es schön fett aussieht und dann, wenn das alles erledigt ist, dann wird das erst in 3D konvertiert. Das heißt, es wird oft durchgerechnet. Bei vielen Filmen sieht man wohl auch, dass das sehr reduziert nur ist und eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht. Ich glaube, so das große Negativbeispiel, was es auch schon gab, die große Enttäuschung, was das angeht, war Kampf der Titanen damals. Ich glaube, da hat man sich sehr viel von diesem 3D-Effekt versprochen und dann wurde das von irgendeiner skandinavischen Firma, Drittfirma irgendwie durchgerechnet und skaliert und fertig.
Blöd.
Und ich glaube, so wird es auch gemacht und der Grund, warum die das machen, ist nicht, weil man dem Publikum unbedingt ein intensiveres Filmerlebnis liefern möchte, sondern schlicht und ergreifend die Kohle. Es gibt eben diesen 3D-Aufschlag, sprich Tickets an den Kassen für 3D-Filme sind teurer als normale, als andere Filme.
Ja, empfindlich teurer.
Und das ist der einzige Grund. Und das ist der einzige Grund. Und das ist übrigens auch der einzige Grund, warum die Avengers in dem weltweiten Wettbewerb, was so die Einnahmen angeht, besser waren als The Dark Knight Rises. Das ist der einzige Grund. faktisch hat Dark Knight Rises mehr Besucher gehabt, aber weniger Kohle eingespielt als Avengers.
Weil er auch in 2D zu sehen war? Oder gar nicht in 3D?
Nur in 2D, weil Christopher Nolan ist einer, der 3D hasst. Der hasst das wie die Pest. Der hat gesagt, diese 3D-Kameras, die sind scheiße, mit denen kann man nicht dynamisch arbeiten, das fetzt nicht. Weiß nicht, also der will das nicht. Der sieht da auch eben noch nicht so diesen ästhetischen Wert, was 3D angeht. Und will lieber warten.
Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass sich ja momentan überhaupt noch gar kein einheitlicher Standard durchgesetzt hat. Das finde ich sowieso an dieser ganzen Wandlung von der Filmrolle hin zum digitalen Aufnehmen und dann zum voll digitalen Aufnehmen, was ja auch das 3D dann letztendlich ermöglicht, total spannend, weil da siehst du endlich mal Filme, die nicht einwandfrei aussehen, nur wie Hollywood. Ne? Dann hast du mal einen Regisseur, der irgendwie versucht, mit Handkameras einen Kinofilm zu drehen, geht manchmal in die Hose, sieht manchmal grandios aus. Dann hast du jemanden, der irgendwie auf einmal allein nur durch Kameratechnik unheimlich schmutzige, dreckige Bilder entwerfen kann, aber auch gleichzeitig irgendwie so eine Realität transportiert, wie das irgendwie früher gar nicht möglich war. Also ne, da hatten sie halt alle ihre tollen Panavision-Kameras oder wie sie auch immer gewiesen haben. Und es sah einfach alles gleich aus. Und das finde ich gerade so ein bisschen spannend beim Wandel hin zum Digitalen, weil halt jeder irgendwie nochmal so seine Möglichkeit hat, das auszuprobieren. Das finde ich ganz nett.
Na, es ist auf jeden Fall mehr denn je eine Frage des Handwerks. Also die Frage dessen, was kann derjenige, der da diesen Film macht? Also man entlarvt das viel schneller, weil die Bilder viel brillanter geworden sind, weil das alles viel schicker aussehen kann, wenn man es richtig macht. Ich nenne an dieser Stelle Uwe Boll.
Oh Gott.
Uwe Boll ist einer, der ist, ich glaube, mittlerweile ist es auch statistisch belegt, der ist der schlechteste Regisseur der Welt.
Ist das in der Statistik echt angekommen?
Es ist, glaube ich, also eine Zeit, also sehr lange galt ja Ed Wood als schlechtester Regisseur der Welt, aber er hat ja mindestens jetzt schon mal so ein bisschen Ruhm wieder erlangen können, nicht zuletzt durch die Biografie-Verfilmung von Tim Burton auch mit Johnny Depp. Denn da diese Tim Burton-Verfilmung wurde zumindest für einen Oscar nominiert, das ist ja was Ed Wood nie geschafft hat und Uwe Boll auch nie schaffen wird. Also es ist echt erstaunlich. Man kann es echt sehen, dass die aktuellen Uwe Boll-Filme, die auch durchaus gängige CGI-Techniken zum Beispiel benutzen für Special Effects und so, dass die immer schlimmer aussehen, immer schlechter, weil es schneller zu produzieren geht, weil jeder Depp mittlerweile mit einer Kamera, also zumindest kann er sie einschalten, was früher als Uwe Boll angefangen hat, auch noch nicht so ganz der Fall war. Also da gab es so ein paar Sachen, die man einfach beachten musste, um überhaupt was in den Kasten reinzukriegen. Und das ist heutzutage eben nicht mehr so. Und erstaunlicherweise, um die Randnotiz zu vollenden, Uwe Boll ist einer der erfolgreichsten Filmmacher, also was den kommerziellen Erfolg angeht, in ganz Hollywood sozusagen. Der hat eine Aktiengesellschaft gegründet und die Aktionäre, die freuen sich wie blöde, wenn er wieder einen Film rausbringt, und es gibt immer jemanden, der die kauft, und wenn es nur ein paar, irgendwie 10.000 sind, die irgendwie diese blöden Filme kaufen in Kinos, kommt sowas ja schon gar nicht mehr.
Ja, das Problem ist halt, dass du immer denkst, oh mein Gott, vielleicht hat er ja diesmal irgendwas nur richtig gemacht, weil er kauft sich ja immer den Stoff, der eigentlich schon interessant ist. Vom Ansatz her, er macht nur über fürchterlich schlechte Filme draus.
Der verfilmt hauptsächlich Videospiele. Die haben ihn irgendwann mal gefragt, warum er immer nur Videospiele verfilmt. Dann hat er gesagt, naja, die Filmrechte für ein Buch, die kosten nicht irgendwie 20 Millionen und die für ein Videospiel kosten 10.000. Und so ist das. Also ja, ein Geschäftsmann,
stell dir mal ein geiles Doom, einen geilen Doom-Film vor. Also jetzt nicht einen, wie Uwe Boll gemacht hat, sondern genau anders.
War das überhaupt Uwe Boll?
Das war meiner Meinung nach
The Rock hat mitgespielt.
Uwe Boll, ja.
Genauso wie dafür war er technisch ganz schön gut.
Ja, aber allein
Far Cry mit Til Schweiger.
Diese Einstellung irgendwie, das war ja das, was Doom als erstes gemacht hat oder meinte als erstes gemacht zu haben, irgendwie den Zuschauer in diese Ego-Shooter-Perspektive zu bringen. Irgendwie, das war ja so lächerlich.
Ja. Also, und viel zu kurz, also man hätte es vielleicht viel
krasser machen müssen. Dann hätte es durchziehen müssen, so. Na klar.
Was dem Film noch gefehlt hat, um noch einen eben den letzten Hammer draufzusetzen, wäre auch noch der 3D-Effekt gewesen, einfach nur so, weil es ja, geht oder genau. So.
Und ohne also, Spaß würde er heute Doom machen, es wäre wahrscheinlich in 3D. Weißt du, die ganze Zeit mit so einem Kimmo und Korn, was du vor dir hin schwanken irgendwie sehen würdest. Ja.
Ganz aber schlecht. Es muss dann kein Shooter sein, es ist wahrscheinlich dann eine romantische Komödie oder sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. Ja, also aber wie gesagt, diese 3D-Nummer, die verbindet man ja auch im Kopf immer automatisch mit diesen riesen Blockbustern, aber diese kleineren Filme, eben die in Cannes ausgezeichnet werden, die beim Oscar den immer leer ausgehen. Das sind ja diese kleinen, guten, gut gemachten Filme, also eben zum Beispiel sowas wie Drive, oder ich habe jetzt gestern gerade endlich mal den neuen Wong Kar-wai-Film gesehen, ja. The Grandmaster, an sich eigentlich, das ist ein Kung-Fu-Film, wo man auch denkt, oh geil, sofort 3D oder so, aber die machen das eben nicht, weil das sind irgendwie ein Stück weit Künstler, diese Regisseure, und bei denen ist das irgendwie noch nicht angekommen, dieser 3D-Effekt, was ich persönlich, wie gesagt, wenn ich von meinen Augen ausgehe, sehr, sehr, sehr gut finde.
Ja, aber wie gesagt, ich denke, irgendwann wird es einfach keine Frage mehr sein. Also wenn du Filme machst, die sich überhaupt noch jemand anguckt, dann wirst du irgendwann 3D machen müssen. Das wird nicht dieses Jahr so sein, wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr und auch nicht in den nächsten 5 Jahren. Aber es gibt halt immer noch so ein paar acht befahrene Leute, die drehen irgendwie auf 8 Millimeter oder, wenn sie ein bisschen cooler sind, auf 16 Millimeter. Und es guckt sich einfach keiner mehr an. Weißt du, und damals war das ja auch so. Also natürlich hast du als Filmemacher angefangen, irgendwie schön auf 16 Millimeter zu drehen. Ne? Und heute ist es einfach nicht mehr so. Und irgendwann wird auch nur noch irgendwie der abgefahrene Filmstudent Filme in 2D machen. Wahrscheinlich wird es dann auch noch schwarz-weiß sein. Und der Rest wird einfach auch seine abgefahrenen Indie- und Kunstfilme und was auch immer man im Kopf hat, irgendwie auf 3D machen. Und es wird so sein. Hm. Und das werden dann immer noch die Filme sein, die irgendwie leider keinen Oscar abkriegen oder irgendwie in Cannes unter ferner Liefen sein werden.
Also man muss zu dem Sprung von 8 mm auf 16 mm ja sagen, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr gravierendes Argument gab, das zu tun, nämlich den Ton. Es gab plötzlich Tonfilm, und das ist ja eine wesentlich, finde ich, also die Veränderung war viel größer, und das, die technischen Vorteile, die eben so ein Sprung von dem einen Format aufs nächste mit sich brachten, die haben das auch einfach gerechtfertigt. Und das sehe ich aber bei dem 3D-Schnulli halt noch nicht. Also dass man gar nicht mehr drum rumkommt, weil man Filme machen möchte. Also
ja, aber dann guckt ihr den Sprung einfach von Rolle auf digital an. Ne, wir hätten jetzt auch ewig weiter auf Rolle drehen können irgendwie und sagen, das war halt die filmische Entwicklung, Dankeschön, wir machen jetzt nicht mehr weiter. Aber nein, so war es nicht.
Okay, also mich kotzt das auch an mit dem Digitalen. In meinem kleinen Kino, in dem ich regelmäßig auch bin, da gab es, seit die auf digital umgerüstet sind, gab es so viele Pannen wie vorher, nicht nochmal. Also allein dieses Abspielmedium, das ist dann halt ein blöder PC. Ja, es ist dann halt ein Rechner, der das abspielt, und kein Projektor mehr, und der ist viel anfälliger und so weiter. Also klar könnte man sagen, die sollen sich einen ordentlichen Rechner hinstellen, aber das wäre mit dem Projektor nicht passiert, aber da ist es wiederum, da gibt es ja auf jeden Fall noch mehr Vorteile für viele, weil eben die Produktionskosten werden gesenkt, wenn du auf digitalem Material drehst. Die ganze Art und Weise, einen Film zu drehen, ist ganz anders. Die Herangehensweise bei der Entstehung von Bildern, auch bei Fotografie oder so,
ja, aber ist ganz anders. Genauso wird es halt beim 3D sein, aber genau das kann man halt jetzt noch nicht voll ausschöpfen. Also auch die ersten, die irgendwie mit einer Digitalkamera losgezogen sind, ich glaube, es war tatsächlich bei 28 Days Later, dass Danny Boyle das erste Mal versucht hat, da auch wirklich mit kleinen Digitalkameras was zu drehen. Und ich weiß, ein Großteil der Interviews, die mit ihm darüber geführt wurden, über diesen Film, ging halt auch über die Technik. Und er hatte sich noch gefühlt, als wäre er irgendwie der innovativste, und irgendwie, das wird wahrscheinlich nie wieder jemand nach ihm machen, weil auch die Bilder ganz anders aussahen und bla. Und mittlerweile ist es ja fast gang und gäbe. Also irgendwann wird es, ich sag ja auch nur, mit 3D irgendwann zu sein. Und wenn dann diese Filme da sind, die halt mehr genutzt haben, als wir jetzt sehen, werden wir auch sagen, ja, es hat ja auch seine Vorteile.
So, und was mache ich dann? Und die anderen 10%? Reichen 10% eigentlich? Reichen 10%, um die Filmindustrie weltweit in die Knie zu drücken? Ich weiß es nicht. Wenn wir das jetzt, wenn alle 10%, ich rufe hiermit alle 10%, die 3D nicht gucken können, auf, das zu boykottieren, nur so, also jetzt in ein paar Jahren vielleicht, wenn es überhaupt keine 2D-Filme mehr gibt, reicht das aus?
Vielleicht gibt es ja dann noch irgendeine ganz andere abgefahrene Technik irgendwie, wo man, ne, noch was abgefahren
3D aus.
Ja, ich weiß es ja nicht. Ich hab mir zum Beispiel als letztens zum Spaß ein unheimlich klitzekleines Aktienpaket von Oculus Rift gekauft. Ne? Der ein oder andere wird es schon gehört haben, irgendwie.
Oh.
Diese lustige Gaming-Brille, die dich wirklich in eine Art Virtual Reality irgendwie reinpackt, einfach weil sie mehrere Bildschirme aneinander hat. Und
Wahnsinn.
Ja, wie gesagt, ich möchte irgendwann mal sagen, ich habe für 5 Euro Aktien von Oculus Rift gehabt.
Geht das überhaupt? Das ist ja erstaunlich. Für 5 Euro kann man Aktien von Oculus Rift, wie heißen die?
Oculus Rift. Ja, du kannst ja halt so ein kleines Aktienpaket kaufen. Also es war ein bisschen mehr als 5 Euro, aber es ist auch nicht sonderlich gravierend, dass ich jemals damit Geld verdienen werde, wenn diese Jungs mal berühmt werden. Es ist halt nur ein kleiner Obolus. Sozusagen.
Aber das war ja immer so ein Ding mit dieser virtuellen Realität, dass sowas ja auch schon verschiedene Versuche gab. Also in den 90ern gab es auch schon diese furchtbaren Brillen, die nur geflackert haben, wo du nach 2 Minuten tierische Kopfschmerzen hattest und so. Das ist ja ein Wunsch, den sozusagen diese Gaming-Welt schon immer hatte. Aber es ging halt technisch irgendwie alles noch nicht. Und das haben sie jetzt, das ist wieder andersrum. Jetzt mit dem 3D haben sie die Technik, aber so richtig ernsthaft den Wunsch, das zu haben, weiß
ich
nicht.
Ich glaube, das ist auch echt noch ein paar Jahre davon, irgendwie wirklich ausgereift zu sein. Also ich sehe uns da noch nicht nächstes Jahr so cool mit Brille und Handschuhen irgendwie zocken.
Schade eigentlich.
Aber ich sag ja auch nur, dass das Kino bei 3D nicht aufhören wird. Also da wird es ja auch ganz, ganz viele andere Weiterentwicklungen geben. Und ich meine, wir sind halt so eine Generation, die kriegen das krass mit. Also so unsere Elterngeneration hat halt gerade mal so das Sterben der Autokinos mitbekommen. Ne? Also wenn man überhaupt da...
Im Osten gab es keine.
Ich wollte gerade sagen, im Osten gab es das ja nicht mal. aber ansonsten so, das waren halt so die 80er, 90er Jahre. Aber ansonsten hat sich ja im Kino nicht viel geändert. Also nicht mal die Art der Filme hat sich viel geändert. Und wir kriegen halt innerhalb von 10 Jahren irgendwie so große Umschwünge mit. Wo man, glaube ich, dann ein bisschen ungnädiger ist, weil man sagt, irgendwann reicht's. Aber ich denke, es hört bei 3D nicht auf. Also das ist ja nur wieder ein weiterer Schritt.
Das kann sein. Also was ich vor vielen Jahren schon gesehen habe, als die Expo in Hannover war, ich glaube, es war 2001 oder 2000 sogar.
Irgendwie, ich glaube, 2000 war es ja.
Und da habe ich was Verrücktes gesehen, da gab es Hologramme. Das haben die irgendwie geschafft mit, also es war immer so, auf Glasscheiben wurde das irgendwie projiziert mit von mehreren Seiten irgendwie, und da hast du tatsächlich einen dreidimensionalen, den habe sogar ich gesehen, einen dreidimensionalen Effekt, und vielleicht geht's ja in die Richtung dann, dass du diese blöden Brillen nicht mehr brauchst, diese Brillen.
Die nerven, die regen mich
auf.
Ja.
Die sind total doof. Also ich habe natürlich eine Brille auf, wie das für alle Menschen so ist, die 10% zum Beispiel, habe ich eine Brille auf, und da muss ich dann die Brille drauf klemmen. Und das drückt und man sieht erstaunlich wenig. Also man hat überhaupt nicht mehr die gesamte Leinwand so im Blick, sondern die wird halt natürlich extrem eingegrenzt durch diese blöde Brille. Und vielleicht geht's auch, dann fände ich es okay, wenn es in diese Richtung ginge, dass die das alles ein bisschen freundlicher machen, konsumerfreundlicher.
Ich denke auf alle Fälle, also 3D-Scheiß. Ich denke, so jegliche Form der Peripherie wird nach und nach aussterben. Also ich denke, das Nächste, was kommen wird, einfach sind... Google macht es ja schon bei seiner komischen Datenbrille, aber einfach so, dass der klassische Kopfhörer an sich wegfällt, dass du einfach irgendwie die Nummer mit der Knochenleitung machst, dass du halt irgendwie noch eine Sache am Knochen haben wirst, irgendwie so ein Bügel hinter den Ohren oder so, und dann so einfach Musik hören wirst. Also denke ich, ist da irgendwie der nächste Schritt, weil es auch eben...
Boah, will ich das?
Naja, es ist einfach lange nicht so schädlich für die Ohren, ne, wie Musik mit dem Kopfhörer irgendwie zu hören. Und du hast halt nicht das Ding, dass deine Umwelt irgendwie noch gestört wird. Also keine Ahnung. Ich denke so, das werden die Hauptargumentationen sein. Und wie gesagt, keine Peripherie, keine Kabel, die kaputt gehen irgendwie. Und so wird es irgendwie, ne, der Computer wird langsam durchs Tablet abgelöst und
bei mir nicht.
Alles sowas. Irgendwie. Naja, momentan ist es ja auch lange nicht der Fall. Ich meine, ich bin ja nun in der glücklichen Situation, arbeitstechnisch beides zu haben und irgendwie immer wieder gerne an meinen Computer zurückzugehen, wo ich einfach noch ein Eingabegerät habe. Aber naja, das wird alles so kommen, ne? Wir sind ja zukunftsgewandt.
Auf jeden Fall. Also halten wir fest, im Moment gibt es gerade noch keinen Film, der wirklich das Argument liefert für 3D oder eben ähnliche Techniken oder so.
Nee, also mir würde jetzt keiner einfallen. Ich kenne viele gute Filme, die auch in 3D sind, aber der Film, der 3D rechtfertigt, nee, der ist mir noch nicht untergekommen.
Also selbst Avatar geht auch ohne 3D sehr gut, kann ich bestätigen. Auch da habe ich übrigens gehört, dass es da große Unterschiede geben kann zwischen den Kinos. Also es hängt wohl davon ab, ob man so einen Film im, zum Beispiel, was weiß ich, bei uns im CineStar guckt, die nachträglich erst nachgerüstet wurden auf 3D mit Silberleinwänden und Polfilterbrillen und so weiter, dass das bei weitem nicht so einen überzeugenden Effekt jetzt gibt, wie zum Beispiel in einem IMAX 3D oder so, wo du, also auch da gibt's große Unterschiede, habe ich mir sagen lassen. Selbst wir haben in Weimar ja zusätzlich noch ein Cine Magnum 3D-Kino irgendwie in einem Einkaufszentrum. Und selbst da ist schon ein Unterschied zu dem Multiplex, den wir haben. Also ich glaube, da muss auch noch ein bisschen dran getüftelt werden, dass das alles gleich ist. Also aber auch allein durch die Produktionsart, wie die Filme hergestellt werden, die sagen ja dann am Ende, nachdem der Film quasi fertig ist, können die sich ja entscheiden, ob jetzt 3D oder nicht. Mit anderen Worten, eigentlich braucht er kein 3D. Und ja, ich bin gespannt. Ich muss das ja zwangsläufig weiter beobachten. Und
ja.
Also ich glaube, fast Leute wie ich haben es da total einfach. Die müssen sich nämlich gar nicht entscheiden, ob sie jetzt einen Film in 3D gucken oder nicht. Für die gibt es diese Frage einfach nicht. Und ich fühle mich damit eigentlich sehr wohl.
Ja, und letztendlich hat einen schlechten Film, glaube ich, 3D auch noch nicht besser gemacht. Und einen guten Film hat 3D auch noch nicht schlechter gemacht. Also von daher,
ja.
Ne, woher der Streit?
Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert, genau. Wer jetzt richtig Bock hat auf einen richtigen Hardcore-3D-Film, der könnte ins Kino gehen und sich Pacific Rim angucken. Aber ich sag gleich, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich sag gleich, das 3D ist auch nicht der Grund, warum man diesen Film gucken sollte.
Sondern aber, Monster und Roboter.
Ja, vielleicht. Und vor allem Guillermo del Toro, der es auch in den größten Schnulli-Filmen immer geschafft hat, noch so was Besonderes rauszuholen.
Genau, und Guillermo del Toros Lieblingsschauspieler Ron Perlman.
Ach ja, er ist auch wieder mit dabei.
Genau, als Mafia-Boss.
Der hat sich gerade versucht einzusetzen, ob Hellboy 3 nicht vielleicht doch noch passieren soll.
Ach, ich fände es nicht gut so aus. Gut, aber das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Gut, aber dazu mehr vielleicht an einer anderen Stelle.
Auf jeden Fall. Sehr gut.
Okay, dann sagen wir ja. Tschüss. Und wer genau. Natürlich selber noch eine Meinung hat zu 3D oder nicht 3D oder 4D oder Doppel-D ist besser als A, keine Ahnung, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei Kineast, ne?
Genau, auf kineast.blogspot.de.
Oder auf radiohna.de.
Genau, und wer noch Radio hören möchte, ich weiß, es gibt manche Leute, die diese archaische Form der Informationsbeschaffung auch gerne noch nutzen.
Wann wird es das eigentlich in 3D geben?
Ich hoffe, das wird niemals
Dolby
passieren.
Surround.
Das auch nicht. Ja, na, das geht ja schon.
Das geht. Ne?
Nur nicht bei uns. Bei Radio Lotte gibt's keinen Dolby Surround, aber da gibt's immer sonntags 14 bis 15 Uhr die Kinosendung, so auch ja jetzt kommenden Sonntag. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Aber da ihr nicht wisst, was für ein Tag jetzt ist,
ist es auch
vielleicht gar nicht
egal.
So eine schockierende Nachricht.
Ja. Und den Beamer gibt es bei Radio HNA an dem Mittwoch 17 bis 18 Uhr. So, jetzt haben wir schon wieder den Rattenschwanz dran. Also jetzt wirklich Tschüss, Wiedersehen, bis nächste Woche.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.